dass man sehr viele, so gut es halt geht, frische Produkte vom Garten isst oder von den Bäumen oder von den Beeren, also wo überhaupt das Licht drinnen ist. Wenn es nicht nebenbei geht oder nicht eben in deinen Tagesablauf hineinpasst, dann hört man meistens irgendwann einmal wieder auf. Das Licht muss man bei sich selbst einfach anzünden und das auch anlassen.
Herzlich willkommen zu den Fasten-Stories. Heute einmal ohne Katja. Dafür habe ich eine ganz wunderbare Gästin hier bei mir, Michaela Altenberger. Michaela und ich kennen uns aus dem Krallerhof, in dem ich jetzt schon seit 2 Jahren meine Fasten-Retreats unter anderem auch veranstalten darf. Mit großer Freude. Auch in diesem Jahr bin ich ab 31. Mai wieder bei euch im Haus. Liebe Michaela, herzlich willkommen.
Ja, danke für deine Einladung und schön, dass wir uns heute mal austauschen.
Da freue ich mich auch sehr, denn Michaela beschäftigt sich seit über 10 Jahren intensiv mit dem Thema Longevity und auch Biohacking. Sie leitet das Programm Regeneration und Longevity im Krallerhof und spricht in ihrem eigenen Podcast mit ExpertInnen über gesunde Langlebigkeit und alltagstaugliche Strategien. Ihr Ansatz? Unsere Gene spielen nur eine begrenzte Rolle. Entscheidend sind unser Lebensstil, die Bewegung, die Ernährung und natürlich auch das Stressmanagement. Michaela, und genau darüber möchte ich gerne heute mit dir sprechen. Vor allen Dingen, wie kann man alltagstauglich, ohne große Hürden, das Thema Longevity in das Leben einladen? Du beschäftigst dich ja nun schon lange mit dem Thema. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, das ist nicht nur ein Trend, sondern das ist eine Lebenshaltung?
Ja, wie du sagtest, eigentlich schon relativ lange hat mich dieses Thema fasziniert, weil eigentlich mein Hintergrund ist, dass ich nicht so gerne zum Arzt gehe. Ich habe Angst vor Spritzen und bin keine gute Patientin, weil ich alles hinterfrage. Und daher habe ich mich entschlossen, so gut es geht, eben meine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Und da habe ich schon relativ früh damit begonnen, und habe mich halt da immer mehr eingelesen und Artikel, mir angesehen, Dinge ausprobiert, also lang schon, bevor überhaupt Longevity ein Trend war. Ja, weil mir mein Körper und auch mein Geist sehr wichtig sind und ich das Gefühl habe, wenn man nicht selbst, wer dann kann eigentlich gut auf sich selbst achten?
Viele Menschen denken ja bei Longevity eher so an Hightech, ne, und an Supplements und natürlich auch an viele tolle Biohackings. Was bedeutet denn Longevity für dich wirklich, für dich ganz persönlich?
Ja, eben das auch, was du genannt hast, aber in allererster Linie eigentlich ganz einfache Dinge. Also für mich ist zum Beispiel das Thema Licht ganz etwas Wichtiges. Eben Licht so viel und so oft wie möglich in sein Leben zu integrieren. Das beginnt am Morgen, dass ich eben zu Fuß gehe zur Arbeit. Ich fange ja relativ früh schon zu arbeiten an. Und das bedeutet, dass ich eigentlich immer das erste Sonnenlicht bekomme. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Dann auch das Licht im Essen. Also, dass man schaut, dass man sehr viele, so gut es halt geht, frische Produkte vom Garten isst oder von den Bäumen oder von den Beeren. Also, wo überhaupt das Licht drinnen ist. Und dann
Das ist
halt
ein
am
sehr
Abend.
schönes Bild, Michaela. Das nehme ich gleich mal mit. Das Licht im Essen, das finde ich ganz, ganz schön.
Ja. Ja, weil wenn du über das nachdenkst, ich glaube, also umso mehr man sich mit der Technik beschäftigt, und du weißt, ich interessiere mich sehr für die Technik auch, kommt man dann doch immer wieder auf ganz einfache Dinge zurück. Und auch wenn es jetzt nicht so modern erscheint, gab es ja schon früher sehr viele Interventionen eben, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, eben wie die Wasseranwendungen und so weiter. Also bin ich ein Mensch, der sich eben mit der Technik beschäftigt, aber auch mit sehr vielen einfachen Dingen.
Ja, das ist ja das Schöne. Das eine muss das andere ja auch gar nicht ausschließen. Und ich glaube, auch für die einfachen Dinge profitieren wir von der Wissenschaft. Wir profitieren enorm davon, wie sich da auch die Technik und das Wissen einfach weiterentwickelt und die Möglichkeiten, die wir auch haben. Und parallel dazu ist es ja auch immer wieder möglich, zu verstehen, warum manche einfache Dinge im Alltag eben genauso wirkungsvoll sein können. Vielleicht passt da die Frage danach ganz gut. Was sind denn so aus deiner Sicht die größten Missverständnisse rund um das Thema Longevity? Du hast ja im Kraller Hof und auch meine Gäste haben ja die Möglichkeit, auch die Technik zu nutzen. Es gibt ein ganz tolles Angebot auch bei euch im Haus, was die Longevity Lounge angeht, die bei euch im Haus auch eingerichtet ist. Aber was sind denn da so auch deiner Erfahrung so die größten Missverständnisse, wenn die Leute das erste Mal mit dem Thema in Berührung kommen?
Ja, dass das Thema so umfassend und so komplex ist und quasi die Leute schon überfordert, dass sie teilweise gar nicht damit anfangen. Und dass es eben darum geht, nicht alles gleich umzusetzen, sondern einfach ganz kleine Dinge in sein Leben zu integrieren. Weil ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu Longevity, beziehungsweise wenn ich jetzt einmal eine Kur mache, ist es ja schon so, oder, dass die Kur jetzt gerade solche Sachen, wie du das jetzt anbietest, ein super toller Start ist in etwas Neues. Und Longevity bedeutet einfach für mich, Dinge auszuprobieren und dann das in das tägliche Leben zu integrieren. Und wir wissen selber, dass eben große Veränderungen nicht von heute auf morgen passieren, aber kleine Änderungen kann man einfach in sein Tageswerk sozusagen integrieren. Wenn ich jetzt zu jemandem sage, er muss jeden Tag mindestens sich eine Stunde mit dem Thema Longevity beschäftigen, dann wissen wir ja gleich, es geht
Absolut.
der Hof, das ist wunderbar, da kann man sich 8 Stunden damit beschäftigen und das ist auch ganz toll. Aber wichtiger ist es mir, sich selber sich auseinanderzusetzen und zu überlegen, welche 2 kleine Schritte kann ich jeden Tag machen? Und wenn ich das einmal für eine gewisse Zeit mache und dann integriere ich wieder die nächsten 2 kleinen Schritte und so komme ich übers Jahr dann zu einem bunten Potpourri von Dingen, die ganz einfach dann auch passieren. Weil ich halte nichts davon, eben so große Veränderungen, ja, so zwanghaft quasi reinzupressen, das funktioniert nicht. Wenn es nicht nebenbei geht oder nicht eben in deinen Tagesablauf hineinpasst, dann hört man meistens irgendwann einmal wieder auf.
Wenn du unseren HörerInnen jetzt 3 Dinge empfehlen müsstest, 3 kleine Dinge oder vielleicht auch größere, aber welche wären das denn?
Für mich ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig, es gibt so viele, aber warte mal, lass mir gerade überlegen, dass ich wirklich die 3 besten.
Ja, oder vielleicht die 3, die dir so auch persönlich so nahe liegen, dass du sagst, ja, das möchte ich gerne teilen.
Also für mich ist ganz, ganz wichtig, in der Früh aufzustehen und sehr, sehr viel Wasser zu trinken.
Ja.
Am besten vielleicht auch noch mit bestimmten Salzen, weil einfach über Nacht, in der Nacht haben wir meistens geschwitzt. Und ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ich tue mir einfach schwer, über den Tag genügend zu trinken. Dann macht es einfach Sinn, in der Früh schon sehr, sehr viel oder mehr zu trinken, als man normalerweise tun würde, nur ein Glas Wasser. Sondern ich bemühe mich wirklich, da gleich in der Früh so 3, 4 Gläser zu trinken, bis ich mich fertig gemacht habe, bis ich meine Übungen gemacht habe, geht es eigentlich ganz locker. Was für mich auch noch ganz wichtig ist, ist einfach die Bewegung. Also, dass ich eben anstatt zur Arbeit zu fahren, zu Fuß gehe. Ich habe ungefähr einen Fußweg von circa 30 bis 40 Minuten jeden Tag. Und ja, mit dem Bus fahren wäre einfacher, aber ich habe mir das jetzt schon so angewöhnt und das meine ich damit, in das tägliche Leben sich zu integrieren. Ich kann fast nicht ohne. Für mich ist es einfach wirklich so ein herrlicher Tagesbeginn, auch wenn es stürmt und schneit draußen, dass mir meine Gedanken sortiere, dass ich mich vorbereite für einen Tag. Du weißt ja, dass ich mich auch mental mit sehr vielen Dingen beschäftige. Und das ist für mich einfach so eine Gehmeditation vor der Arbeit, die ich einfach nicht missen möchte. Also das wäre Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 3 gehört einfach die Abendroutine dazu für guten Schlaf. Also Schlaf, wissen wir ja, ist ja die Königsdisziplin im Longevity-Bereich. Und hier sich ein bisschen vorzubereiten, dementsprechend, was esse ich, bevor ich überhaupt schlafen gehe, also welche Pause habe ich zwischen dem Essen und dem Schlafengehen, was mache ich da konkret? sorgt einfach dafür, dass ich einfach mittlerweile sehr, sehr gut schlafe und nehme da auch noch so bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, die mir einfach dann auch helfen, gut zu schlafen. Also das wären so die Dinge, die sind bei mir unverhandelbar und die mache ich immer.
Ich glaube fast, Michaela, dass der Schlaf das meist unterschätzte Longevity-Tool ist, tatsächlich. Ich merke das
Direkt.
auch bei meinen Teilnehmenden, dass ihnen ist schon bewusst, dass
Ja.
der Schlaf ganz, ganz entscheidend ist und dass da auch viel im Argen liegt. Aber da wirklich den Fokus mal drauf zu setzen und den Schlaf an die Prio 1 zu setzen.
Ja.
Und für den Schlaf kommt dann alles andere dazu, wie du es schon gesagt hast, die Ernährung, vor allen Dingen das richtige die richtigen zirkadianen Rhythmen, was die Ernährung angeht, aber auch die Bewegung, das Licht, was du angesprochen hast, all das zahlt ja eigentlich auch auf den gesunden Schlaf ein. Aber viele wollen sich da von gewissen Angewohnheiten einfach nicht trennen, ja, das Handy abends beiseite zu legen, den Fernseher rechtzeitig oder Netflix rechtzeitig auszumachen, die Ernährung abzuschließen, rechtzeitig vor dem Schlafen und, kein Alkohol mehr spät zu trinken, oder einen Kaffee nicht mehr zu spät am Nachmittag. So kleine Dinge, die helfen können, aber davon wollen die wenigsten dann Abschied nehmen. Machst du die Erfahrung auch?
Ja, sehr. Also wir haben ja auch so Programme mit unseren Mitarbeitern mittlerweile auch etabliert. Und da hatte ich ganz ein lustiges Gespräch mit einem Mitarbeiter, der einfach zu mir gesagt hat, ich schlafe einfach richtig schlecht und hilf mir. Und dann sind wir halt so durchgegangen, oder? Was passiert so während dem Tag und was passiert eigentlich auch in den letzten Stunden vor seinem Schlaf? Und das war eigentlich alles so okay. Er arbeitet ja noch am Abend und dann kommt er zurück sozusagen in sein Appartement. Und das Erste, was er macht, ist, er isst eine Dauerwurst.
Oh je, okay.
Trinkt eine Flasche Bier. So,
Ja.
was ich verstehen kann vom Prozess her, gell? Du hast gearbeitet, du willst jetzt runterkommen, du kannst nicht sofort nach der Arbeit sofort ins Bett gehen. Das verstehe ich dann schon, aber ich sage zu ihm, also Dauerwurst ist, also wir würden Landjäger dazu sagen in Österreich, ich weiß nicht, ob du das kennst
Ja,
in Deutschland.
kenne ich.
Mein ja wirklich the worst case, was man überhaupt machen kann. Also man hat Fleisch, man hat Fett, man hat geselchtes auch noch. Also das ist die Dreierkombination. Also das liegt so dermaßen schwer im Magen und braucht, glaube ich, 10 Stunden, bis es überhaupt verdaut. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, also habe ich gesagt, schau, wir hätten das Problem richtig schnell gelöst, wenn du das weglässt. Und er sagt, das kann er nicht. Und dann sage ich, ja, aber dann müssen wir gar nicht herumtun mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln oder sonstigen Dingen. Das ist einfach, und wenn er das jeden Tag macht, das kannst du dir vorstellen, wie sein Darm jeden Monat, jeden Tag eigentlich beschäftigt ist und einfach nicht schlafen ihn lässt. Gell? Und dann habe ich nämlich auch erzählt, wenn er zu Hause ist, macht er das nicht und da schläft er so herrlich. Und dann sage ich, naja, du siehst es ja, gell? Was den Unterschied ausmachen würde. Aber wie du sagst, es gibt einfach so Rituale und wenn dir der Schlaf noch nicht so wichtig ist, dann gibst du das nicht auf. Wenn du mal das erkennst, wie du richtig verstehst, wie viele Prozesse da quasi involviert sind und was das wirklich mit dem Altern und mit der Gesundheit zu tun hat, dann veränderst es automatisch.
Ja, aber an diesem Punkt muss man dann erstmal kommen. Und es braucht ja auch aus eigener Erfahrung, es braucht dann auch schöne Alternativen. Also der Weg ist ja dann nicht, jetzt ist die Wurst weg und
Ja.
das Bier und jetzt sitze ich da und bin irgendwie trostlos, kann aber ein bisschen besser schlafen, sondern was mache ich halt stattdessen alternativ? Und da braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis etwas anderes diese Rolle einnimmt. Und dann ist es aber so, wie ich kann das nur bestätigen, was du eben auch gesagt hast. Du magst auf deinen Spaziergang am Morgen, deinen Weg zur Arbeit gar nicht mehr verzichten. Dir wird was fehlen. Es wäre jetzt nicht mehr eine Erleichterung, mit dem Bus zu fahren, sondern ist vielleicht mal eine Notwendigkeit, weil es wirklich regnet ohne Ende oder so. Aber es wird dir was fehlen. Und so ist es auch eben mit anderen Dingen, die erstmal nur ein Ersatz sind oder so wirken, dann aber irgendwann eine ganz liebgewonnene Routine werden können, die einem dazu auch noch gut tut. In meinem Buch, was ich gerade schreibe, Fasten wie von selbst, da geht es vor allen Dingen ja auch darum, wie kleine Pausen, in dem Fall Essenspausen, eine große Wirkung im Alltag haben können. Wie siehst du denn das Fasten oder die metabolische Pause? Siehst du das auch als Longevity-Tool? Ist das aus deiner Sicht auch ein Teil einer gesunden Langlebigkeit?
Auf alle Fälle, ich glaube, überhaupt Dinge weglassen ist ganz, ganz hilfreich. Und da macht man das ja wirklich gezielt für eine gewisse Zeit. Und ich finde das also irrsinnig entlastend für den gesamten Körper, für die ganzen Organe, auch kopfmäßig, also mindsetmäßig, irrsinnig hilfreich, hier einmal auf so eine Reset-Taste zu drücken und einfach sich und dem gesamten System eine Pause zu gönnen, damit sich die Dinge wieder neu regulieren können. Also ich finde Fasten ganz ein spannendes, ja, Werkzeug, das man gerne regelmäßig machen sollte, einmal im Jahr oder zweimal, je nachdem, um einfach, ja, das sozusagen sein Gesundheitssystem sich selbst wieder organisieren zu lassen.
Und auch dem Körper die Chance zu geben, ne,
Genau.
mal zu schauen, wo ist hier was im Argen, wo kann ich selber auch aus mir selbst heraus da in die Heilung gehen.
Genau.
Absolut. Ich bin ja immer ganz begeistert von den Longevity-Ansätzen oder Gerichten, die ihr auch habt bei euch. Ich esse ja im Gegensatz zu meinen Teilnehmenden bisher. Ab diesem Jahr wird es auch die Möglichkeit geben, bei meinen Retreats bei euch auch das Scheinfasten zu wählen, was ich auch ganz, ganz wunderbar finde. Aber ich komme zurück, ich bin begeistert von dem Essensangebot. Was ist denn aus deiner Sicht oder so der Kern einer Longevity-Ernährung?
Wir haben uns also für das Überthema antientzündliche Ernährung entschieden, weil wir lange überlegt haben, was passt zu uns Menschen, weil man immer mehr und mehr draufkommt, dass es eben nicht die Ernährung gibt oder die beste Methode, um eben gesund zu bleiben, sondern dass es eben nach wie vor diese Mischkost, die bekömmlichste ist für uns. Also wir haben sozusagen, wir kaufen sehr viel regional ein, wir haben sehr kurze Wege, unser Fleisch zum Beispiel kommt eben, wenn, soweit wir es bekommen, von den Almen hier in der Umgebung und schauen eben, dass wir das zum Beispiel ein Gulasch machen, das aber sehr, sehr lange gekocht ist. Wir schauen, dass wir unser Brot selber backen. Wir haben auch, und da wirst du lachen, zum Beispiel meine Schwiegermutter sammelt ja, wir haben sehr viele alte Bäume, sammelt ja die Birnen ein im Herbst, macht Birnenkompott dazu, weil wir würden ja wahnsinnig gerne all diese Südfrüchte weggeben, aber da, das mag halt der Gast schon, gell? Also wenn er so ein Mango bekommt oder so ein Ananas, aber eigentlich passt das nicht so unbedingt dazu, aber da überlassen wir das einfach dem Gast als Freiheit, sich selbst zu entscheiden. Und wenn wir dann solche Schätze haben, eben wie so ein Birnenkompott von meiner Schwiegermutter, die sie selber noch einweckt.
Toll,
Also, das
toll.
ist wirklich Gold, gell? Aber du wirst lachen, das wird eigentlich am wenigsten gegessen. Also da wird eher eine Mango gegessen. Aber das ist jedem, wie gesagt, selbst überlassen, was er gerne machen möchte. Aber wir überlegen uns ganz, ganz viele Dinge und verstehen uns auch als Kuratoren. Probieren sehr, sehr viele Dinge aus und wir haben jetzt, ich glaube, mich trauen zu sagen, eigentlich einer der größten Ballaststoffbuffets beim Frühstück, weil für uns gehört eben zum antientzündlichen Ballaststoffe dazu und oft wird ja das missverstanden. Man denkt immer, man nimmt ein bisschen Ballaststoffe, damit man besser aufs WC gehen kann, aber das stimmt ja gar nicht. Ballaststoffe sind ja eigentlich, wie zum Beispiel Akazienfasern, das Nahrungsmittel für unsere Mikrobiom, für unsere Darmbakterien. Und so setzen wir uns ganz stark mit diesen Themen auseinander und ja, bieten das unseren Gästen an, damit sie es einfach probieren können. Hintergrund steht schon ein Konzept, aber wir brechen das so runter, dass es eben jetzt nicht dogmatisch ist oder wir sagen mit dem Finger zeigt, das darfst nicht und das darfst schon. jeder soll das so handhaben, wie er das am besten, wie es für ihn am besten passt und Freude macht. Und wir sehen ganz genau am Teller dann auch, wer sich mit diesen Themen beschäftigt und wer nicht. Also
Ja.
genau sehen, also wie es vielleicht auch beim Supermarkt du gut sehen kannst, an der Kasse, am Laufband, wer beschäftigt sich mit gesundheitlichen Themen, mit Ernährung und wer halt nicht.
Das ist vielleicht eine Berufskrankheit, aber ich kann es nicht lassen, wo du gerade Supermarkt sagst. Ich gucke immer, was haben die vor und hinter mir? Was haben die so auf dem Kassenband? Was kaufen die ein? Und dann muss ich auch immer einen ganz kurzen Blick hinwerfen. Sehen die aus? Da komme ich nicht ganz aus meiner Haut, muss ich sagen. Aber sehr, sehr schön, dass du das Stichwort Ballaststoffe auch sagst. Das ist ein ganz zentraler Punkt auch in der Sunnyside-Ernährung, die ich immer vorstelle, in meinen Fasten-Retreats. Und das ist echt ein Key. Also die Ballaststoffe sind wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel zur gesunden Langlebigkeit. Du sagst ja gerade, die meisten entscheiden sich dann nicht für das Kompott der Schwiegermutter. Ich werde es auf jeden Fall wählen, wenn ich jetzt im Mai da bin. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, es gibt da welches. Aber glaubst du denn, dass gesund alt werden irgendwann ganz normal werden wird? Oder bleibt es immer eine bewusste Entscheidung oder ein bewusster Lifestyle, auf den sich nicht alle einlassen?
Ich glaube schon, dass sich dass das nicht auf alle überstülpen lässt, weil wir sehen ja, ich meine, wenn du mal über das nachdenkst, und da würde ich gerne ein bisschen philosophisch werden, wir haben so ganz natürliche Lebensmittel und haben uns entschieden, das sage ich jetzt, also also die allgemeine Menschheit, dass wir sehr viele Fertigprodukte draus machen. Dass wir sehr viele Prozesse rund um ganz einfache Lebensmittel machen. Und anstatt dass wir wieder zurückgehen auf diese Einfachheit, nehmen wir lieber Medikamente oder Spritzen, um quasi das wieder zu produzieren. Und ich glaube, ein großer Teil ist einfach sehr bequem, was überhaupt Gesundheit betrifft. Also meine Schwester ist ja im Spital, also im Krankenhaus. Und da gibt es ganz viele ältere Herrschaften, die Diabetes haben und man denen ja auch alles Mögliche bietet, um eben durch Ernährung, durch Bewegung etc., durch Hilfe, dass sie eben von ihren Medikamenten runterkommen und die sagen, gib mir einfach nur eine Tablette.
Ja.
Und ich glaube, es wird einfach, da wird sich auch die Spreu vom Weizen einfach trennen. Es wird da Gruppe geben, für die ist das ganz selbstverständlich, dass sie sich gut um sich kümmern. Und ein anderer Teil wird weiterhin einfach den, ich sage bequemeren Weg, wobei es ist gar nicht der bequemere Weg, sondern halt einfach dieser Weg, der halt momentan so populärisch gehen. Und ich möchte noch was dazu sagen, man sagt auch immer, ja, Longevity ist etwas für vermögende Menschen, das stimmt überhaupt nicht. Einfach, also die ernähren kann ich mich, also, wenn ich zu Hause koche, man braucht so wenig. Also die paar Grundnahrungsmittel, die ich kaufe und wenn ich die hochwertig kaufe, das ist, also man kann so viele Dinge tun, die überhaupt kein Geld kosten, die einfach in die Gesundheit, in die Ernährung, auch in das Mentale einzahlen. Also das hat gar nichts damit zu tun, wie viel ich verdiene oder wie groß meine Familie ist. Das hat wirklich mit einer Einstellung zu tun. Und ich glaube nicht, dass sich diese Einstellung auf alle übertragen lässt.
Zum Schluss, was bedeutet denn für dich ein wirklich gutes, gesundes Leben?
Für mich bedeutet ein gutes, gesundes Leben vor allem die Fähigkeit, mental stark zu sein. Beschäftigt mich ja sehr stark mit diesem Thema. Weil ich glaube, so eine Ausgeglichenheit, so eine Gelassenheit dem Leben gegenüber, ist auch eine Voraussetzung für eine tiefe Gesundheit. Weil, mein, du weißt selber, wenn man momentan auf die Welt schaut, hat man das Gefühl, es bricht alles auseinander und es sind außer Ängste und Katastrophen gibt es eigentlich kaum ein Licht da draußen. Und ich glaube, das Licht muss man bei sich selbst einfach anzünden und das auch anlassen. Und dazu gehört einfach, dass man auch bei sich selbst beginnt und drin und seinen Kopf, seinen Geist, seinen Mind trainiert, in die richtige Richtung zu blicken und eben Dinge aufzunehmen, die einfach gut sind. Und ja, das ist so.
Ach, Michaela, schön. Was für schöne Worte zum Abschluss unseres sehr schönen Gespräches. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Ich freue mich auf meine nächste Woche bei dir im Krallerhof, bei euch im Krallerhof. Es gibt noch ein paar Plätze. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet sowohl den Link zu meinen Sunnyside Retreats als auch zum Krallerhof und auch zum Podcast von Michaela, dem Krallerhof Podcast, findet ihr alle in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir eine gute, gesunde Zeit und freue mich auf unser Wiedersehen Ende Mai.
Danke dir, liebe Karina. Und ich kann das nur weitergeben, was ich immer wieder höre von den Gästen, dass sie eigentlich sich sehr bei dir aufgehoben fühlen. Und vor allem, weil so eine Fastenwoche ist ja nicht ohne. Da kommt man dann schon auch teilweise ein bisschen an seine Grenzen. Und ich glaube, du führst sie ganz toll durch diesen Prozess. Also, falls noch jemand sich das überlegen möchte, toll, es mit dir zu machen, kann ich nur empfehlen.
Super, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ciao.
Tschüss.